an der albanischen Front. Der Krieg, der am 21. September 1939 begann, rief in Griechenland die Befürchtung hervor, dass die Auseinandersetzungen sehr bald auch auf das eigene Land und den ganzen Balkan übergreifen würden. Zu der Zeit war ich bereits Angestellter bei der Bank von Griechenland. Ich erhielt meine Einberufung als Leutnant der Reserve und meldete mich bei der Heeresleitung in Athen. Mein Marschbefehl lautete, ich sollte sofort mit 40 Soldaten und Unteroffizieren die Achilleusbrücke sichern. Diese befindet sich etwa 10 Kilometer außerhalb der Stadt Agrinio, einem Verkehrsknoten in Richtung Nord-Epiros, von wo der Angriff befürchtet wurde, da die Italiener Albanien bereits besetzt hatten. In Anbetracht dieser Bedrohung wurden bestimmte Maßnahmen ergriffen. Die 40 Mann, die mir General Pizikas anvertraut hatte, sicherten die Brücke mit einer Flak und übten sich in Geduld. Der Angriff der Italiener ließ aber auf sich warten. Er kam sehr viel später. So wurden wir wieder entlassen, vielleicht aus wirtschaftlichen oder diplomatischen Gründen. Nach 2 Monaten kehrte also jeder wieder an seinen Arbeitsplatz zurück. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden zurückgefahren und die einberufenen Männer aus Epirus abgezogen, bis die stationierten Einheiten wieder die übliche Mannschaftsstärke hatten. Alle gingen wieder ihrer normalen Beschäftigung nach. Es dauerte über ein Jahr nach dem Kriegsbeginn 1939, bis wir in den bewaffneten Konflikt hineingezogen wurden. Griechenland trat erst 1940 in den Krieg ein. 2 Monate nach der Versenkung des griechischen Kreuzers Eli am 15.08.1940 im Hafen der Insel Tinos durch ein italienisches U-Boot. Damals hatte sich die Aggression also bereits manifestiert. Am 28. Oktober 1940, beim Ausbruch des griechisch-italienischen Krieges, befand ich mich auf Kreta und musste mich dort in Chania melden. Das war kein Problem. Mit ein paar Freunden fuhr ich im Auto hin. Im Einberufungsbüro gaben wir als Reserveoffiziere unsere Qualifikationen an. Ausgeübter Beruf, Sprachkenntnisse und so weiter, Fremdsprachenkenntnisse waren gefragt, denn wir waren Verbündete der Briten, die anfingen, Kräfte nach Griechenland zu schicken. Ab sofort gehörte ich dem für die Aufklärung zuständigen 2. Büro als Dolmetscher an. Ich sollte den Kontakt zwischen dem britischen Militärstab im nahegelegenen Souda und der griechischen Division betreuen. Zusätzlich zum 2. Büro, das ich die Arbeit dort in Grenzen hielt, war ich verantwortlich für die Verschlüsselungspasswörter verschiedener Signale und Telegramme, die die aktiven Abteilungen der Division mit dem militärischen Hinterland verbanden. Den Außenposten der Heeresleitung mit der Kommandozentrale und so weiter. Ein Fachoffizier hatte mich in der Zwischenzeit in die Verschlüsselung eingewiesen und wir waren bereit zur Abfahrt und Überfahrt aufs Festland. Die Italiener griffen uns gleich am 2. Tag an. Ich erinnere mich, dass ich mit einigen anderen Offizieren ahnungslos beim Mittagessen in einem Restaurant in Chania saß, als die ersten Bomben fielen. Natürlich stoben wir auseinander und kehrten zu unseren Einheiten zurück. Sofort wurde die gesamte Division 10-12 Kilometer weiter außerhalb von Chania verlegt, mitten in Felder, Obst- und Gemüsegärten. Es begann der Herbst und der Winter folgte. Wir zogen nicht fort, erwarteten zur Verlegung der Division die Befehle der Heeresleitung. Wir saßen in Perivolia fest, was im Griechischen Gemüsegärten bedeutet, und versuchten, das Beste daraus zu machen, damit die Mobilmachung so geordnet und so gut wie möglich über die Bühne ging. Bei einer Mobilmachung entstehen große Probleme. Bei einer Generalmobilmachung, wie sie damals ausgerufen wurde, noch größere. Viele Schwächen traten in Erscheinung. Unwägbarkeiten, die man vom Schreibtisch aus, wo die Mobilmachungspläne entstanden, nicht voraussehen konnte. Die Division brauchte fast 20 Tage für die Mobilmachung. 17.000 Mann wurden einberufen. Ich wusste das, weil ich im Generalstab tätig war. 17.000 Mann mit leichter Artillerie, Militärpolizei und Hilfseinheiten, lauter größere und kleinere Einheiten. Es gab sogar eine Abteilung für chemische Kriegsführung. Das alles dauerte bis Mitte November. Dann war auch der Marschbefehl da. Der Schiffskonvoi zum Festland sollte im Hafen von Chanyas starten. An einem Abend wurde die Division in 6 Handels- und Passagierschiffen untergebracht. Autos, Maulesel, schwere Waffen, Mörser, 6,5 Zoll Haubitzen und die gesamte Kommandozentrale, alles hatten wir dabei. 3 U-Boote begleiteten uns. In der Nähe der Insel Milos wurde Alarm ausgerufen, bald darauf aber wieder aufgehoben. Der Alarm galt dem Angriff italienischer U-Boote. Unsere U-Boote scheinen die Gefahr aber gebannt zu haben. Ohne unangenehme Zwischenfälle liefen wir am Morgen in Piräus ein. Von dort aus begaben wir uns mit Zügen und jedem anderen Mittel, über das die Division verfügte, zum Beispiel Bussen, weil damals alle Transportmittel beschlagnahmt wurden, nach Haidari, außerhalb von Athen. Heute steht dort eine Kaserne. Damals waren Haidari und Umgebung noch Ackerland. Dort warteten wir auf unseren Marschbefehl. 5 Tage blieben wir, bis die Heeresleitung unseren Transport organisiert und festgelegt hatte. Bis feststand, wo die Division Kreta an der Front einzusetzen war. 5 Tage warten. Hier muss ich noch ein persönliches Ungeschick erwähnen. Wenige Stunden vor dem Aufbruch von Haidari rief mich General Papasterio zu sich. Geh zum Hügel XY, der liegt ganz in der Nähe, reite mit einem Pferd dorthin. Ein Offizier der Abwehrabteilung der Heeresleitung wird dir Karten von Albanien und Griechenland aushändigen, bring sie mir her. Ich stieg auf mein Pferd und trabte los. Es waren noch 2 Stunden bis Mittag. Unterwegs sah ich eine Frau, die Fisch briet und ihn auf einer Scheibe Brot verkaufte. Der Weg war noch weit und ich dachte mir, dass ich eine Stärkung gebrauchen könnte. Ich kaufte also ein Stück Fisch mit Brot und verzehrte es auf dem Pferd. Leider war der Fisch verdorben. Die Karten habe ich noch holen können, aber auf dem Rückweg wurde mir schwindelig. Nachdem ich die Karten mehr schlecht als recht übergeben hatte, legte ich mich mit 40 Grad Fieber und Durchfall ins Bett. Lebensmittelvergiftung. Physisch war es eine schreckliche Sache. Moralisch aber für mich ein noch größeres Desaster. Nur noch ein paar Stunden und die Züge an die Front fuhren los. Und ich wollte auf keinen Fall krank zurückbleiben, während die anderen an die Front mussten. Das war für mich ein großes Unglück. Der Oberstabsarzt veranlasste erste Hilfe. Ich bekam milchfreien Reisbrei und Laudanum verabreicht. »Wie geht es dir?«, fragte er. Ein gewisser Fragiadakis aus Retimon nach einer Weile. »Mir geht es gut«, antwortete ich, obwohl ich Blut im Stuhl hatte. Aber ich sagte nichts, um mitfahren zu können. Wir stiegen also abends in den Zug und fuhren los. Bis Larissa in Zentralgriechenland saß ich aber nur auf der Toilette. 80 bis 100 Stuhlgänge in 24 Stunden. Zum Schluss kam nur noch Blut. Der Assistent des Oberstabsarztes sah mich, er kam ebenfalls aus Retimon. Ich kann mich aber nicht mehr an seinen Namen erinnern und sagte, Nikos, du wirst sterben, wenn du nicht ins Krankenhaus gehst. Was sagst du da, erwiderte ich, ich soll ins Krankenhaus, während die anderen an der Grenze ins Gras beißen? Ich komme auf jeden Fall mit. Nein, das wirst du nicht. Wie auch immer, der Oberstabsarzt bekam Wind davon. Du gehst ins Krankenhaus, das ist ein Befehl. In Larissa steigst du aus, wir rufen einen Wagen und lassen dich ins Krankenhaus bringen. So geschah es. Ich habe die Kurve gerade noch gekriegt. Hing 4 Tage am Tropf, bis der Körper wieder ins Gleichgewicht kam, litt unter starker Dehydrierung und Blutverlust. Am 6. Tag war ich fast wiederhergestellt und konnte Brei zu mir nehmen. Morgens beim Aufwachen läuteten die Kirchenglocken als Zeichen großer Freude. Allgemeine Begeisterung kam auf. Ich fragte vom Fenster aus in den Hof und bekam zu hören, Ario Castro, das südalbanische Ciro Castro ist gefallen. Ario Castro ist gefallen. Ich war außer mir vor Begeisterung und es sprudelte nur so aus mir heraus. Leute, wir sitzen hier nur rum. Es waren mehrere Kranke im Saal, die meisten wegen kleinerer Beschwerden. Ario Castro ist gefallen, unsere Brüder halten den Kopf hin und wir hängen hier rum, lass uns gehen. Einer tat so, als hätte er es am Herzen. Mensch, du bist 25 Jahre jung, was soll schon an deinem Herzen sein? Dein Herz hast du zum Kämpfen bekommen. Deshalb sind wir hier, sagte ich. Lass uns gehen. Zu dritt liefen wir die Treppe hinunter und suchten den diensthabenden Arzt auf. Wir wollen unsere Entlassungspapiere. Wozu? Sagte der Mediziner. Mir geht es gut, sagte ich. Mir fehlt nichts. Ich habe sogar meinen Brei gegessen. Was ist mit dem Durchfall? Kein Durchfall mehr, sagte ich. Ich war zwar noch nicht ganz auf dem Damm, aber es hielt mich auch nichts mehr dort. Tatsächlich wurde ich entlassen. Ich suchte also die Einheiten auf, die Lebensmittel und Soldaten an die Front brachten und fragte, wo befindet sich die Division Kreta derzeit? Die Division Kreta kämpfte am Trebesina-Massiv. Für uns war es ein Abwehrkampf gewesen. Wäre unsere Division, die den Zentralbereich verteidigte, überrannt worden, wäre der Weg nach Süden für die Italiener frei gewesen. Die albanischen Städte Elbasan, Berat und Biremeti, das griechische Ioannina, die gesamte Front hätte sich aufgelöst. Die griechische Armee wäre eingeschlossen worden. Der persönliche Angriff von Mussolini hatte sich also auf der Division Kreta konzentriert. Die rechte Flanke der Front verteidigte zwar die 11. Division unter Generalmajor Zolakoglu, hatte aber beim italienischen Angriff keinen ernsthaften Druck erfahren. Diesem war nur die Division Kreta ausgesetzt gewesen. Diese Entwicklung war später emotional ausschlaggebend für den Widerstand gegen die Besatzungsmächte auf Kreta. Nach der Schlacht wurde das Wetter besser, die Sonne schien wieder, an der Front trat eine gewisse Entspannung ein, ab und an überflogen uns italienische Flugzeuge, auch gab es sogenannte Artillerieduelle, unsere schwere Artillerie, die in unserer Nähe aufgestellt war, feuerte und die italienische antwortete darauf. Diese Situation dauerte bis Anfang April. Dann fragten unsere Kinder, also unsere Soldaten, es wird Sommer, warum sitzen wir hier im Schnee? Die anderen bestellen die Felder, warum erobern wir nicht Tepelena? Sie waren entsetzt. Dann kam die nächste Klage. Es ist furchtbar, dass man uns hier im Schnee vergessen hat. Wir verrotten hier und unser geliebtes Kreta geht den Bach runter. Wenn es uns braucht, sind wir nicht da. Das sagten unsere Soldaten tatsächlich und hatten nicht einmal Unrecht damit. Dann gab es eine echte Überraschung. Die ereilte uns Anfang April, als wir erfuhren, dass General Papastério, der bisherige Divisionskommandeur, plötzlich gegangen war. Er war über 70 Jahre alt. Genau weiß ich das nicht mehr, vielleicht 73. Und er war plötzlich weg. Ein Stabsoberst Papandongas vom Hauptquartier in Joanina rief unsere Offiziere zusammen. Der späte, berühmt gewordene Papandongas kam also und übernahm die Division. So verließ uns General Papastério, ohne sich auch nur bei den Offizieren des Hauptquartiers zu verabschieden. Eines Morgens war er einfach weg. Viel später erst erfuhren wir, dass es zu Meinungsverschiedenheiten über die Strategie der Division zwischen Papastério, dem Stab, dem Vorposten der Heeresleitung in Ioannina und der zentralen Heeresleitung auf den Syntagmaplatz in Athen gekommen war, die geklärt werden mussten. Wir hörten später ebenfalls, dass alles arrangiert worden war, um die Division den Deutschen zu übergeben. Resultat war der Rückzug am 13., 14. und 15. April, der einen Monat später abgeschlossen war. Ab dem 15. April dauerte es einen ganzen Monat, bis wir zu Fuß an unserem Ziel angekommen waren. In Ioannina gaben wir am Flughafen unsere Waffen ab, die ganze Division. Dann ging es zum Hafen von Naupaktos. Von dort aus setzte die Division mit kleinen Fischerbooten auf die gegenüberliegende Peloponnes über, um dort auseinanderzugehen. Manche kehrten nach Kreta zurück, andere zogen nach Athen. Dort las Papandongas die Reste der Division auf. Als die Division Kreta Trebesina verließ, war sie nicht mehr wie zu Beginn der Operation 17.000 Mann stark. Sie war auf 11.000 oder 12.000 Soldaten zusammengeschrumpft. Unterwegs wuchs sie aber auf über 20.000 an. Die kretischen Soldaten anderer Divisionen schlossen sich uns an. Keiner wusste, was die Zukunft bringen würde. Und so kamen alle zu uns. Auf der Peloponnes angekommen waren wir immer noch mehr als 20.000. Die Probleme auf unserem Marsch waren riesig. Es gab keine organisierte Verpflegung. Eine Vorhut suchte die Dörfer auf, um Nahrung für die Division zu organisieren. Es gab natürlich jede Menge Zwischenfälle. Bei einem war ich selbst dabei. Er passierte außerhalb der Stadt Arta in Nea Kerasonta am Ambrakischen Golf. Dort gab es einen vorgeschobenen Verpflegungsposten, der Zwieback an die Soldaten verteilte. Ein Soldat drängelte sich vor, ein anderer zückte sein Messer und stach zu. Es war ein ernster Vorfall. Die Division war buchstäblich elektrisiert und wir Offiziere befürchteten, ebenfalls umgebracht zu werden. So waren wir gezwungen, von außerordentlichen Kriegsgericht zu halten und sofort an Ort und Stelle. Der Soldat, der den anderen erstochen hatte, wurde zum Tod verurteilt. So kam bei einer schnöden Zwiebacksverteilung zwei Menschen ums Leben. Die Exekution des Soldaten war zwar zwei Tage später, sie wurde offiziell von der Division ausgeführt, weil er jemanden umgebracht hatte, der ihm den Platz streitig gemacht hatte. Man fragt sich, wie man wegen einer solchen Sache einen Mord begehen kann. Um den Zusammenhalt der Division willen, musste der Mörder vors Militärgericht. In dieser Stimmung erreichten wir also, wie schon gesagt, Naupaktos. Und die Division war dabei, sich aufzulösen. Das Übersetzen der Division Kreta von Naupaktos nach Psathiripyrgos auf der Peloponnes dauerte mehrere Tage, weil es keine anderen Transportmittel als kleine Fischerboote gab. Wir Offiziere des Hauptquartiers waren dafür verantwortlich, dass alle Soldaten übersetzten. Wir blieben so lange in Naupaktos, bis alle auf der anderen Seite waren. Unsere Entlassungspapiere für Athen hatten wir schon in der Tasche, mussten aber dafür sorgen, dass auch der letzte Mann der Division auf die Peloponnes gelangte, was auch geschah.